Ich möchte vor der Predigt mit uns noch ein Gebet sprechen. Gott, wir danken dir für deine Liebe zu uns. Wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn Jesus Christus hier auf diese Erde geschickt hast, der uns vorgelebt hat, wie man in Beziehung mit dir und den Mitmenschen leben kann. Und ja, ich möchte dich bitten, Herr, dass wir uns dich als Vorbild nehmen, dass wir von dir lernen, wie wir mit unseren Mitmenschen dort, wo du uns hingestellt hast, Glauben leben und Glauben prägen. Und wir danken dir dafür, dass du uns Jesus Christus hier nicht auf dieser Welt allein gelassen hast, sondern dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, der in uns lebt, die wir mit dir leben, der uns an Sachen erinnert, der uns auf Sachen hinweist, der uns hilft, der uns Mut macht, korrigiert, der uns tröstet. Und es ist so gut zu wissen, Gott mit dir unterwegs zu sein in unserem Alltag. Amen. Ja, ich möchte mit der Predigtreihe Glaube im Alltag weitermachen und nochmal einen kurzen Rückblick geben über die Themen, die wir uns schon mal angeschaut haben. Mal die erste Folie bitte. Wir sind vor ein paar Wochen gestartet damit. Glaube und Arbeit. Wir haben uns angeschaut, was die Bibel dazu sagt, dass Gott selbst arbeitet und uns dazu beauftragt, befähigt hat, auch zu arbeiten. Arbeit an sich ist also erstmal etwas Gutes. Was wir dann daraus teilweise machen oder welchen Stellenwert wir ihm geben, ist dann nochmal was anderes. Das hatten wir uns angeschaut. Dann bitte die nächste Folie haben wir uns angeschaut. Glaube und Erziehung. Jeder ist Kind auch seiner Eltern geprägt worden, erzogen worden und inzwischen ist vielleicht der ein oder andere selber Elternteil und erzieht. Und was das mit einem macht oder wenn du erziehst, was du da auch mitgeben darfst und sollst und was die Bibel auch dazu für gute Hinweise, Tipps und Ratschläge gibt, das haben wir uns angeschaut. Heute soll es um ein weiteres alltagsrelevantes Thema zu tun haben, mit dem wir auch tagtäglich immer wieder zu tun haben. Heute geht es mit der nächsten Folie bitte um Glaube und Geld. Heute geht es um Geld und Finanzen. Es gibt ja das Sprichwort, über Geld spricht man nicht, das hat man, oder? Kennt ihr das auch? Habt ihr es schon mal gehört? Und es ist ja immer noch so ein bisschen auch Tabuthema in der Gesellschaft, über Geld zu reden, obwohl es tagtäglich wir es damit zu tun haben und es auch wichtig ist, dass wir als Christen gucken, was Gott sich dabei gedacht hat. Denn die Finanzen haben auch etwas mit unserem geistlichen Leben zu tun und eine große Bedeutung, eben wie wir auch damit umgehen. Ich fand es interessant, in der Vorbereitung da mal in die Bibel zu schauen. Und da gibt es auch Leute, die sich da schon auch mehr Gedanken drüber gemacht haben. Und die haben herausgefunden, dass es wohl 2480 Verse in der Bibel gibt, die über die Verantwortung des Menschen mit Umgang über Finanzen sprechen. Im Vergleich dazu 2800 Verse über Glauben, 230 über Errettung und 38, es gibt 38 Gleichnisse und 13 davon handeln von Geld. Interessant, oder? Und auch immer wieder, wenn wir in die Evangelien hineinschauen, spricht Jesus da von Geld. Und vielleicht fragt sich der eine, ja, warum redet denn Jesus so oft? Und auch, warum redet er denn über Geld? Geld ist doch erstmal an sich ein wertneutrales Tauschmittel. Ja, ist es. Aber Geld ist auch ein Indikator, Anzeichen dafür, wie es um unser Herz steht. Der Umgang, an unserem Umgang mit dem Geld kann man erkennen, was uns wichtig ist, was in unserem Innersten abgeht, was uns aufwühlt, beruhigt, was uns wichtig ist und was auch vielleicht uns bestimmt. Es gibt den Spruch, zeig mir deinen Bankauszug und ich sage dir, was dir wichtig ist. Jesus redet also immer wieder von dem Umgang von Geld in seinen Worten und Gleichnissen. Und ich glaube, es tut gut, darüber einfach nachzudenken, das, was er uns mit auf den Weg gibt. Denn ja, es wird ja gesagt, Geld regiert die Welt. Aber wir als Christen wollen uns eben nicht von diesem Geld regieren lassen, sondern von Jesus Christus. Und es gibt auch diesen Ausspruch, dass häufig der Geldbeutel das Letzte ist, was sich in uns bekehrt. Also geht es nicht Jesus in erster Linie allein auch darum, dass Geld etwas Schlechtes ist oder dass ihm Geld sehr wichtig ist, sondern es geht ihm vor allem um unser Herz und um unsere Motivation und Einstellung. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht aus Matthäus 6, Vers 19. Dort heißt es: Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Hier bringt es der Vers, der letzte, nochmal sehr gut auf den Punkt. Es geht um unsere Einstellung, unseren Umgang mit Finanzen und unser Herz. Und ja, unser Herz wird immer wieder auch geprüft. Woran hängen wir? Worauf setzen wir unser Vertrauen? Im biblischen Kontext wird das Herz auch immer wieder für unser ganzes Leben, unsere Bestimmung und unsere Entscheidung dargestellt. Ja, aber ist denn jetzt Reichtum, ist Geld etwas Falsches? Nein, denn nirgendwo in der Bibel wird Reichtum je irgendwie verdammt. Sondern wenn wir hineinschauen, wird es auch häufig als der Segen von Gott dargestellt. Aber trotzdem, wenn wir in die Bibel hineinschauen, werden doch Reiche oft verurteilt, oder? Warum, glaubt ihr, ist das so? Ich glaube, weil die soziale Schicht der Reichen sich oft oder auch immer wieder in der Geschichte schuldig gemacht hat. Immer wieder haben sie Missbrauch, haben sie ihr Geld, ihren Reichtum missbraucht, die Macht ausgenutzt, um sich noch mehr zu bereichern und die Armen ausgebeutet. Und leider hat auch Geld und Reichtum sehr viel Potenzial für Neid und Eifersucht. Jesus hat an einer anderen Stelle gesagt: Keiner kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht zugleich dem lebendigen Gott dienen und den Mammon. Jetzt fragt sich einer, was ist denn Mammon? Mammon ist der aramäische Ausdruck für Geld, Besitz oder Vermögen. Mammon kann man auch als den Geist oder den Ersatzgott darstellen. Der uns aufdrängen möchte, dass Geld das Ein und Alles ist, dass Geld wichtig ist. Er ist dieser Mammon, dieser Geist des Mammons, will unsere Herzen damit füllen und ausprägen, das, was Gott eigentlich tun möchte. Dieser Geist des Geldes verspricht uns Macht und Einfluss und möchte uns gefangen nehmen. Dieser Mammon, dieser Geist des Geldes möchte uns kontrollieren, möchte uns bestimmen und schlussendlich in eine falsche Richtung bringen. Dieser Geist des Geldes und die Liebe zum Geld ist sehr zerstörerisch. Es möchte eben genau den Platz einnehmen, dem Gott gehört. Und dieser Geist des Mammons gibt auch Versprechen oder möchte uns etwas wahrmachen, was eigentlich nur Gott ausfüllen kann. Und ich habe euch mal drei Lügen mitgebracht, die dieser Geist des Mammons uns immer wieder einreden möchte. Mal bitte die erste Lüge: Geld gibt mir Sicherheit. Stimmt das? Ist das so? In Sprüche 11, Vers 28 lesen wir: Wenn du dein Geld vertraust, wirst du fallen wie ein welkes Blatt. Lebe so, wie Gott es will, dann wirst du aufsprießen wie frisches Grün. Die Sicherheit liegt nicht im Geld, möchte ich dir sagen. Unsere Sicherheit soll allein in Gott und nur in Gott liegen. Von daher sei frei im Namen Jesu und such deine Sicherheit nicht in Geld, Finanzen oder Besitz. Es gibt eine andere Stelle, Hebräer 3, 5 bis 6, da heißt es: Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen, gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt, denn Gott selbst hat versprochen: Ich werde dich nicht vergessen und dich niemals im Stich lassen. Eine weitere Lüge, die uns der Geist des Geldes, dieser Mammon, einreden möchte, ist: Geld gibt dir Identität. Ist es nicht so, dass wir uns immer auch wieder verschulden oder Schulden machen, um Dinge zu kaufen, wo wir meinen, die müssen wir jetzt unbedingt jetzt und gleich und sofort haben, damit wir uns besser wert fühlen oder auch angesehen sind? Und wie viele Menschen gibt es auch, die Geld verspielen oder verschleudern und damit sich selbst ruinieren oder ihre Familien oder ihre Firmen? In Lukas 12, 15 steht, hütet euch vor Habgier. Wenn jemand auch noch so viel Geld hat, das Leben kann er sich damit nicht kaufen. Es ist einfach so, wenn wir auch immer wieder in die Gesellschaft reinschauen, es gibt sehr viele reiche Menschen, die scheinbar von uns außen gesehen alles haben, was sie brauchen, und trotzdem sind sie innerlich todunglücklich. Gute Freunde, echte Freunde kann man eben auch nicht mit Geld kaufen. Ich möchte dir was sagen. Gott hat einen jeden von uns im Leib seiner Mutter erschaffen. Du bist kein Zufall, du bist kein Unfall, du bist von Gott gewollt. Das Leben ist wertvoll und heilig. Und der lebendige Gott möchte dir Identität geben. Er hat dich gemacht, er hat dich begabt, er hat dich geschaffen und hat sehr viel Gutes in dich hineingelegt. Die dritte Lüge, die der Geist des Geldes uns klar machen möchte, ist: Geld macht glücklich. In Prediger 5, 9 bis 10 steht: Wer geldgierig ist, bekommt nie genug. Und wer den Luxus liebt, hat immer zu wenig. Auch das Streben nach Reichtum ist darum vergebens. Je reicher einer wird, umso mehr Leute scharen sich um ihn, die auf seine Kosten leben wollen. Der Reiche kann seinen Besitz zwar bestaunen, aber sonst hat er nichts davon. Es ist natürlich gut, wenn du genügend Geld hast, um deinen Lebensunterhalt, um deine Lebenskosten zu bezahlen. Aber wichtig ist auch, dass du das Geld, das dir anvertraut ist, im Griff hast und nicht umgekehrt. Und vielleicht fragt der eine oder andere, ja, was macht mich denn glücklich? Was ist denn, wenn es Geld nicht ist? Natürlich hilft Geld und erleichtert so manches, aber es macht schlussendlich nicht glücklich, sondern Gott allein. In Römer 4, 7 bis 8 heißt es, glücklich sind alle, die, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld vergeben hat. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden nicht anrechnet. Habt ihr das gehört? Ich möchte es auch nochmal sagen. Glücklich ist derjenige, dem die Sünden von Gott vergeben sind. Und das ist, weil Jesus Christus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Er hat unsere Sünden vergeben dort am Kreuz, die in der Vergangenheit, die in der Gegenwart und in der Zukunft. Von daher, wenn du glücklich in Gott werden möchtest, vertrau ihm dein Leben an. Geh mit ihm Schritt für Schritt und dank ihm für seine Liebe und Treue. Er meint es gut mit dir. Er möchte dir ein Leben in Fülle schenken, ein Leben, das gelingt. Es gibt einige Christen, die sagen, wenn du dich für ein Leben mit Gott entscheidest, dann sollst du reich werden. Wir nennen es auch Wohlstandsevangelium. Ich denke, dass das falsch ist. Dass das falsch ist, wenn man sagt, wenn du nur richtig genug glaubst, dann wirst du Erfolg haben, reich sein und gesund bleiben. Ja, manchmal sind es Begleiterscheinungen vom Segen Gottes. Ich bin nicht gegen Reichtum oder Erfolg. Ich kenne auch einige reiche und erfolgreiche Leute, die ihr Geld nutzen zur Ehre Gottes, viel Gutes im Reich Gottes bewirken und bewegen. Aber es ist so entscheidend, dass wir uns von dem Geld nicht bestimmen lassen. Ja, es ist richtig, Gott will uns segnen. Aber Segen kann auch so sein und so aussehen, dass er mit uns durch die dunklen Täler zusammengeht, dass er bei dir ist und dass er dir seinen tiefen, inneren, göttlichen Frieden schenkt, durch diese Täler zu gehen und auch mitten im Sturm des Lebens. Gott gibt uns mehr, als wir brauchen, aber nicht, damit wir uns bereichern oder damit wir toll immer auch dastehen und alles machen können, sondern er gibt es uns auch, um weiterzugeben, um anderen helfen zu können. Jesus redet so viel über Geld, weil er weiß, dass der Mensch herausgefordert ist in Bezug des Geldes. Dass es ein Ausdruck sein kann dessen, wie es in seinem Herzen aussieht. Weil der Kontoauszug und der Geldbeutel eine Art Schaufenster unseres Herzens auch sein können. Denn von Natur aus wird unser Herz eher vom Besitz denkend oft ergriffen, als dass wir freigebig sind. Wir werden schon fast als Kind mit so einer Art Greifreflex geboren. Was meins ist, das wissen schon oft die ganz kleinen Kinder. Es geht also beim Thema Geld nicht in erster Linie um dein Sparkonto, deine Wertpapiere, deine Immobilien, sondern es geht schlussendlich um dein Herz, um deine Einstellung und Motivation zu dem. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich mitgeben möchte zu dem Thema, ist: Alles gehört Gott, mit der nächsten Folie. Alles gehört Gott. Psalm 24,1 sagt: Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Das heißt, weil Gott der Schöpfer ist, gehört ihm einfach alles. Die Rohstoffe, aus denen unsere Autos, unsere Kleidung, unsere Häuser gemacht sind, gehören ihm. Warum? Weil er die Rohstoffe erschaffen hat für die Autos, Kleider und Häuser. Wir gehören Gott. Unser Talent, unser Erfolg, unser Körper, all das gehört Gott, unser Geld. Und Haggai 2, Vers 8 heißt es: Das Silber gehört mir und das Gold gehört mir, spricht der Herr, der Allmächtige. Was wir auf dieser Erde hier besitzen, gehört alles Gott. Alles. Und wer schon mal von euch umgezogen ist, der merkt auch, wow, wie viel wir besitzen. Was da alles noch aus dem Keller an für Sachen hervorscheint, wenn wir die Umzugskisten wegbringen. Und warum ist das so wichtig, sich daran zu erinnern und das nochmal im Blick zu haben, dass alles Gott gehört? Weil es hilft, dass wir eine dankbare und zufriedene Einstellung gegenüber bekommen können. Alles gehört Gott und ich und wir dürfen das mitbenutzen. Gott teilt großzügig uns alles zu. Wir dürfen es mitbenutzen. Darum lasst uns nicht immer wieder neidisch darauf schauen, was andere haben, sondern dankbar und zufrieden sein mit dem, was wir haben. Der weise König Salomo schreibt hier in Sprüche 30, Vers 8, 9: Lass mich weder arm noch reich werden, sondern gib mir gerade so viel, wie ich brauche, denn wenn ich reich werde, könnte ich dich verleugnen und sagen: Wer ist der Herr? Und wenn ich zu arm bin, könnte ich stehen und so den heiligen Namen Gottes in den Schmutz ziehen. Und ganz ähnlich schreibt der Apostel Paulus das auch an seinen geistlichen Sohn Timotheus, 1. Timotheus 6, 8 bis 10. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so vielen dummen und schädlichen Wünschen, dass sie letztlich ins Verderben und in ihre eigenen Untergänge stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. Hier die Liebe zum Geld nochmal betont. Und die Geldgier haben so viel Macht schon auf Menschen ausgeübt, dass sie sie teilweise auch vom Glauben an Gott weggezogen haben und sich selbst zum Schaden oder andere gebracht haben. Daher möchte ich uns eine kleine Hausaufgabe mitgeben in die nächste Woche. Überleg dir doch mal ein paar Sachen, wofür du Gott dankbar bist. Schreib sie mal auf einen Zettel, so eine kleine Liste vielleicht mit 5 bis 10 Sachen, die dir wichtig und wertvoll sind. Leg sie auf dem Küchentisch oder auf deinem Schreibtisch, dass du sie immer wieder sehen kannst. Und wenn du da morgens oder abends dran vorbeigehst, dann sag nochmal: Wow, danke Gott, dass du mir all das gegeben hast. Und danke, eigentlich ist es ja auch deins. Wenn Gott alles gehört, dann können wir dankbar sein, können wir Dankbarkeit lernen. Und auch wir können einen entspannten Umgang damit haben. Ein Beispiel ist dafür Hiob aus dem Alten Testament. Ein reicher Grundgroßbesitzer, der dann durch eine Reihe von krassen Schicksalsschlägen gegangen ist und plötzlich von reich zu einem armen Mann geworden ist, sagt Folgendes darauf. Hiob 1, Vers 21: Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat mir alles wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Was für eine krasse Aussage, was für ein Vorbild und was hat er für eine Einstellung zu seinem Reichtum und zu seinem Besitz? Es besteht immer wieder die Gefahr, dass wir uns zu sehr auch um unseren Reichtum, unseren Besitz drehen und davon auch unser Glück abhängig machen. Und ein dritter Aspekt: Wenn wir wissen, dass Gott alles gehört, dürfen wir dem Auftrag nachkommen, ihm dafür auch die Ehre zu geben. Gott hat uns also so viel anvertraut, das wir genießen dürfen, was wir teilen dürfen. Aber, jetzt kommt das Aber, es ist wichtig, dass wir das, was er uns anvertraut hat, gut einsetzen, dass wir es gut investieren und dass wir es auch gut verwalten. Deswegen möchte ich ein paar letzte Sachen zum Umgang, zum einem biblischen Umgang auch mit Geld euch mitgeben. Ein erster Punkt zum Umgang mit Geld, was die Bibel sagt. Sei dankbar und zufrieden. Der Apostel Paulus schreibt hier in Philipper 4, 10 bis 13 folgendes an die Gemeinde in Philippi. Ich habe mich sehr gefreut und ich bin dem Herrn von Herzen dankbar, dass es euch wieder möglich war, auch finanziell mich zu unterstützen. Ich sage das nicht, weil ich in Not war, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und im Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Wisst ihr, es gibt wirklich tatsächlich Lebenssituationen und unterschiedliche Phasen in unserem Leben. Da kann unsere Finanzen, unser Geld sehr knapp sein. Wir können uns eben nicht alles leisten. Wünsche bleiben einfach unerfüllt. Wir haben in gewissen Zeiten wenig Ressourcen. Aber es gibt auch die andere Seite, Lebensabschnitte, in denen wir wieder mehr haben oder viel haben oder noch mehr als nötig. Ich möchte den Aspekt hier von Paulus aufgreifen. Er sagt, mein Lebensglück hängt nicht schlussendlich von meinem Bankkonto ab, von dem, was ich habe. Mein Lebensglück hängt auch nicht davon ab, wie viel Zimmer ich in der Wohnung habe, welche Reise ich machen kann oder welches Handy ich mir kaufen kann. Mein Lebensglück liegt in Jesus Christus. Er gibt mir Kraft und Stärke. Und wisst ihr, wenn wir das verstanden haben, was er hier sagt, dann ist es auch unheimlich befreiend. Wenn ich das nicht verstanden habe hier, dann werde ich immer wieder unglücklich, unzufrieden und undankbar sein, weil ich vielleicht empfinde, zu wenig zu haben. Aber wenn ich verstanden habe, wer Jesus Christus ist, wenn er in mein Leben kommt, dann bin ich überreich beschenkt. Zweiter Umgang, der hilfreich sein kann, mit Geld. Geh verantwortungsvoll mit Geld um. Gott hat uns ja seine Erde nicht verkauft. Gott hat sie uns anvertraut. Er gibt uns Besitz, er gibt uns Fähigkeiten zur Verfügung, um sozusagen Hauseigentümer zu sein. Jesus hat das ganz gut in einer Geschichte diese Wahrheit verpackt, in Lukas 12, 16 bis 21. Ich möchte sie euch vorlesen. Da schreibt Lukas: Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Äckern, die reiche Ernte brachten. So viel, dass seine Scheune die Erträge nicht fassen konnten. Da sagte er sich: Ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheune abreißen und größer bauen. Auf diese Weise habe ich genug, um alles zu lagern. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen: Mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert. Genieß das Leben, iss, trink und sei fröhlich. Machen wir hier kurze Pause. Der Mann hat doch scheinbar von uns erstmal ausgesehen alles richtig gemacht, oder? Er hat gut gearbeitet, hat eine reiche Ernte eingebracht, hat jetzt für die Zukunft vorgesorgt, hat sich eine riesengroße Scheune gebaut, hat auch scheinbar auf seine Work-Life-Balance geachtet, ja, er genießt das Leben. Aber der Text ist ja hier nicht fertig. Bei Jesus geht es dann so weiter, er sagt in Vers 20: Aber Gott sagt zu ihm: Wie dumm von dir, du wirst noch heute Nacht sterben und wer bekommt denn deinen ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? Jesus sagt: Ihr seht, wie dumm es ist, auf dieser Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen. Wisst ihr, in der Geschichte ist jetzt hier nicht der Fehler, dass dieser Mann reich war. Sein Reichtum war nicht der Fehler, sondern sein Umgang mit diesem Reichtum war der Fehler. Er sah nur sich. Er sah nur die große Scheune, die er haben kann. statt der Verantwortung auch, die Gott ihm gegeben hat, auch mit den anderen zu teilen, anderen zu unterstützen. In der Bibel werden Christen oft als Haushalter und Verwalter bezeichnet. Was ist denn ein Verwalter? Jemand, dem der Laden eben nicht gehört, sondern Eigentum verwaltet von dem Hausherrn. Und das soll er gut machen. Aus dem biblischen Verständnis ist es also so, wie ich schon gesagt habe, wir besitzen hier auf dieser Erde eigentlich nichts. Wir sind nur Verwalter. Gott hat uns Dinge geliehen, dass wir sie treu verwalten. Das ist auch so mit unserer Gesundheit, mit unserer Zeit, mit unserer Familie und eben auch mit unserem Geld und Besitz. Daher sollen wir gut darauf achten, wie wir mit unserem Geld umgehen und wie wir es ausgeben. Wenn wir nämlich ständig über unsere Verhältnisse leben und mehr Geld ausgeben, als wir haben, ist es eine Gefahr, ein nicht guter Verwalter zu sein. Wenn wir uns ständig Geld leihen und es nicht mehr zurückzahlen können, wenn ich nichts für schwere Zeiten zurücklege, wenn ich nicht Sorge dafür trage, dass meine Familie, mein Ehepartner, meine Kinder gut versorgt sind, kann ich Gefahr laufen, ein schlechter Verwalter, ein schlechter Haushalter zu sein. Daher möchte ich dich ermutigen, ein guter Haushalter zu sein. Setz deine Gelder und deine Finanzen für die richtigen Dinge ein. Und dazu gehört eben auch Sparen oder auch manche Versicherung abzuschließen, was auch sicherlich im Sinne Jesu ist. Sei ein guter Haushalter und Verwalter. Der dritte Punkt, genieß das Leben. Jetzt denken einige, kann man das denn so sagen oder kann man das so machen? Dieser Punkt hört für uns manchmal vielleicht etwas schwierig an, weil viele Leute sagen oder sind vielleicht auch der Meinung, dass Christsein auch größtenteils aus Verzicht besteht, Sachen eben nicht zu machen, nicht genießen zu dürfen. Gott will, dass wir uns zurücknehmen und dass manche sogar sagen, Reichtum ist etwas Schlechtes. Armut sei das bessere, frömmere Leben. Ist das so? Stimmt das so? Ich würde sagen, nein. Schauen wir uns Jesus an. Jesus war kein Asket, oder? Jesus war ein Genießer. Könnt ihr euch an die Geschichte in der Hochzeit zu Kanaan erinnern? Er feiert dort mit Freunden eine Hochzeit. Plötzlich ging der Wein aus und Jesus besorgte durch ein Wunder über 100 Flaschen neuen Wein, sodass die Hochzeitsfeier weitergehen konnte. Jesus ließ sich auch immer wieder gerne einladen und aß und trank sehr gern mit Freunden und Fremden ausgiebig. Und wisst ihr, Jesus hat auch keine billigen Klamotten getragen. Seine Tunika, sein Gewand, war aus einem Stück gewebt und sehr wertvoll, sodass die Soldaten damals am Kreuz, als sie ihn hinrichteten, es nicht zerschneiden wollten, weil es zu schade gewesen wäre. Die Aufforderung in der Bibel, sowohl an vielen Stellen im Alten Testament als auch im Neuen Testament, wir lesen sehr viel in den Sprüchen, hier im Neuen Testament sagen, wir sollen das Leben genießen. Hier 1. Timotheus 6,17. Den Reichen musst du einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden und sich nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollten vielmehr auf Gott hoffen, denn er ist es, der uns mit allem reich beschenkt, damit wir es genießen können. Gott ist der Geber aller guten Gaben. Wir dürfen das, was er uns schenkt, genießen und brauchen dafür keine Scham haben. Es muss uns nicht unangenehm sein. Natürlich sollen wir damit nicht protzen und angeben, aber wir brauchen uns auch nicht schämen, wenn wir uns etwas von dem Geld, was wir verdient haben, leisten. Du darfst es genießen, du darfst es auskosten. Und wisst ihr, wenn wir das auch genießen, was wir uns erspart haben oder was wir gekauft haben, dann ehren wir damit auch den Geber und das ist Gott. Der vierte Punkt, sei großzügig und teile. In 1. Timotheus 6, Vers 18 schreibt Paulus, sie sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Reichtum gern mit anderen teilen. Wisst ihr, Jesus Christus ist übermäßig großzügig. Jesus Christus ist nicht knauserig. Er beschenkt uns so viel. Er gibt uns so viel. In unserer gut deutschen bürgerlichen Kultur haben wir das ja sehr stark verinnerlicht, dass wir fleißig arbeiten sollen und wenn wir was verdient haben, dass wir es sparen sollen. Und das ist auch nicht verkehrt, das ist auch gut und richtig. Aber es gibt eine Kehrseite von diesem Sparsam, von dieser Sparsamkeit und das ist Geiz. Sparsamkeit ist etwas Gutes und sollte uns auch auszeichnen, aber niemals Geiz. Es gibt ja Menschen, die haben ein wirkliches Problem damit, jemandem etwas zu schenken oder von dem, was sie haben, sogar mehr als genug abzugeben. Das hört sich vielleicht für uns oder vielleicht für dich komisch an, aber es ist manchmal so. Wenn Leute etwas von auch selbst ihrer Fülle abgeben, dann merken sie, oh, wie schwer es ihnen tut und manchmal ärgern sie sich sogar. Sprüche 11,24 sagt, manche sind freigebig und werden dabei immer reicher. Andere sind geizig und werden dabei arm. Überleg doch mal, wo du lernen kannst, großzügig zu anderen zu sein. Wo du lernen kannst, zu teilen. Ich glaube, dass das ein Lernprozess ist und es ist gut, wenn wir das mehr und mehr an den Tag legen. Mein letzter Punkt, 5, investiere nachhaltig. In Lukas 16,9 steht, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel. Geld, Finanzen sind ein starkes Werkzeug, um Reich Gottes zu bauen. Jedes Mal, wenn du etwas von deinem Geld, wenn du einen Geldschein vielleicht auch heute in den Spendenkorb gelegt hast und damit das Reich Gottes unterstützt, kannst du dich daran erinnern, dass Gott der gute Geber ist und das Geld nicht auf den Thron sitzt, sondern Gott. Du gibst etwas ab von dem, was Gott dir gegeben hat. Jedes Mal, wenn du großzügig bist und investierst, zeigst du damit, dass Gott dein Schatz ist und nicht das Geld. Und am besten ist unser Geld und unsere Finanzen auch immer wieder da investiert, wo wir in Menschen investieren, damit sie Jesus Christus kennenlernen und in den Himmel kommen. Wisst ihr, jeder Finanzberater weiß und gibt auch den Ratschlag, dass es wichtig und wertvoll ist, nachhaltig zu investieren. Kurzfristige finanzielle Erfolge nützen auf Dauer nichts. Hier sagen, glaube ich, einige oder viele das Gleiche. Von daher lohnt es sich auch für uns als Christen, die Ewigkeit in den Finanzplan mit einzunehmen oder aufzunehmen. Alles, was wir hier auf dieser Erde an Schätze sammeln, werden wir irgendwann nicht mehr mitnehmen können. Es gibt ja diesen Ausspruch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ne? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wenn wir einmal hier von dieser Erde gehen, können wir nichts mitnehmen. Und das ist tatsächlich so. Ich war ja berufsbedingt auch immer wieder auf Beerdigungen. Und ich habe selten folgende Sätze gehört. Heinz-Peter war ein guter Mann. Er fuhr immer das neueste Mercedes-Modell. Oder Heidi. Sie war und bleibt für immer in Erinnerung, dass sie die besten und teuersten Markenklamotten getragen hat. Oder wir sind dankbar für Dieter. Er hatte viele Aktien im Wert von 500.000 Euro in seinem Depot. Wisst ihr, wenn du gestorben bist, interessiert das niemanden mehr. Woran werden sich aber die Menschen erinnern und wofür sind sie dankbar? Worüber werden sie sich freuen? Ich werde Erna nicht vergessen. Sie half uns finanziell, als wir im Studium nur wenig Geld hatten. Mir wird ganz warm ums Herz, wenn ich an Ruth denke. Sie betete für mich und schrieb mir Karten mit Ermutigung. Und Helmut, er war ein toller Lehrer. Er investierte in mich in den jungen Jahren. Er gab mir immer wieder positives Feedback und er begleitete mich auf meinem Lebensweg. Wisst ihr, das sind Investitionen und Schätze, die wir im Himmel sammeln nennen dürfen. Investitionen mit Ewigkeitsgarantie. Spenden im Reich Gottes sind eine wichtige Art von Lobpreis. Ich möchte einen letzten Bibeltext hier mit euch anschauen. In 2. Korinther 9, Vers 6 bis 8 heißt es, da sagt der Apostel Paulus, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er kann euch so reich beschenken, ja mit Guten geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Gott hat uns so viel gegeben, beschenkt. Er hat uns so viel anvertraut, auch an Geld und Finanzen. Daher lasst uns immer wieder auch einen Teil des Geldes dem Reich Gottes zukommen. Spendet etwas den Missionaren. Gebt es an gute Projekte. Gibt es hier der Ortsgemeinde, damit Reich Gottes gebaut werden kann, dem Bund FEG, wie wir es heute gehört haben. Dadurch verdienen wir uns natürlich nicht den Himmel, das ist klar. Den Fahrschein für den Himmel bekommen wir aus der Gnade, unverdienten Gnade Gottes, die uns in Jesus Christus gezeigt worden ist und was er für uns getan hat. Aber wisst ihr was? Alles, was wir in das Reich Gottes investieren, das bleibt in Ewigkeit. Und Reich Gottes ist dort überall, wo das getan ist, was der Wille Gottes ist. Und das gilt auch eben mit einem guten Umgang mit unserem Geld. Wenn du also Geld gibst, auch wenn es nur etwas wenig ist, damit Menschen geholfen wird, Traurige getröstet werden, damit Kinder Perspektive bekommen, Fremde eine neue Heimat oder auch, dass Menschen das Evangelium von Jesus Christus hören, dann investierst du in die Ewigkeitswerte. Ich mache dir Mut, investiere nachhaltig in das Reich Gottes. Ich möchte nochmal alles zusammenfassen. Jesus sagt in seinem Wort, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ich möchte euch Mut machen, heute noch in diesem Gottesdienst oder auch in den kommenden Tagen vor Gott zu treten und zu sagen, Herr, prüfe mein Herz, schau mein Herz an. Was ist mir wichtig? Ist Gott der Herr über dein Reichtum oder ist er es nicht? Bist du es? Möchtest du es sein? Denke daran, Gott gehört alles. Er ist der rechtmäßige Besitzer, wir sind nur Verwalter. Geld und Finanzen sind nicht das Problem. Es ist in Ordnung, wenn du genügend Geld hast. Es ist in Ordnung, wenn du reich bist. Es ist die Frage, welche Bedeutung hat dieses Geld und die Finanzen für dich und wie gehst du damit um? Wir sind dazu berufen, zu empfangen, aber auch zu geben. Wir sind berufen, zu teilen und wir sind zu berufen, dazu zu investieren. Und Jesus gibt uns zum Abschluss eine gute Grundlage. Er sagt, ihr kennt ja, Paulus sagt, ihr kennt ja die große Liebe und die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl Jesus reich war, wurde er um unsertwillen arm, um uns durch seine Armut reich zu machen. Unser größter Schatz, unser größter Besitz ist nicht das Geld und Finanzen allein, sondern ist, dass wir Gott haben und dass Gott uns adoptiert hat in seine Familie, wenn wir Jesus Christus in unser Leben angenommen haben. Mit keinem Geld der Welt können wir uns das erkaufen. Und wenn wir das wissen, dass Gott der Herr ist, dass er uns so viel anvertraut hat, dann können wir auch entspannt mit unserem Geld und Finanzen umgehen. Daher nochmal mit der letzten Folie zusammengefasst hier, alles gehört Gott. Sei dankbar und zufrieden. Gehe verantwortungsvoll mit deinem Geld um. Genieß das Leben. Sei großzügig und teile und investiere nachhaltig. Amen. Lasst uns diese Punkte auf uns wirken im nächsten Lied, was wir uns anhören wollen und auch Vorbereitung auf das Abendmahl. Herr, wohin sonst sollten wir gehen, heißt es in dem Lied. Wo auf der Welt fänden wir Glück? Wenn es das Geld, wie gesagt, nicht ist, ist es etwas anderes. Es ist Gott, der uns ein Leben in Fülle schenken möchte, der uns reich segnen möchte, der uns so viel anvertraut hat, damit wir damit wertvoll umgehen. Lasst uns dieses Lied hören, Herr, wohin sonst sollten wir gehen.